Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Gott traut mir zu, sein Wort in die Welt hinauszutragen. Das verblüfft mich einigermaßen, weil ich kein großer Held bin. Das sind die Worte im Rahmen eines Interviews vom werten Abtpräses Pater Jeremias Schröder. Zusammen mit seinen Mitbrüdern ist der Missionsbenediktiner Abtpräses Jeremias Schröder, OSB, in 24 Ländern tätig, um zum Beispiel durch Schulen und Krankenhäuser die Welt heiler zu machen. Neben der Verantwortung für rund 1000 Mönchen zählt auch der St. Othmarsberg in Uznach hier in der Schweiz dazu. Und so sind wir heute im Gespräch mit Abtpräses und wir werden mehr über St. Ottilien und seinen Missionsauftrag erfahren. Und so begrüße ich Sie, Abtpräses Pater Jeremias Schröder bei Radio Gloria, ganz herzlich und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, grüß Sie wohl, grüß Gott, liebe Frau Marti. Ich freue mich auch sehr, dass Sie heute früh dieses Gespräch mit mir führen.
Ja, Abt Jeremias Schröder, wie ist es dazu gekommen, dass die Benediktiner nach St. Ottilien gekommen sind?
Also unser Gründer, der Gründer von St. Ottilien, der war ja ein Schweizer, Andreas Amrain, der stammte aus Gunzwil bei Beromünster und war Benediktiner geworden in Deutschland in der Abtei Beuron im Donautal. Er war aber selber persönlich ganz begeistert davon, wie die Benediktiner im Mittelalter missionarisch tätig gewesen sind. Das passte nicht so recht in den Beuroner Stil und er hat dann jahrelang mit seinen Oberen gerungen, dass man ihm Erlaubnis gibt, Missionar zu werden und hat dann schließlich nach wirklich langen Auseinandersetzungen die Erlaubnis bekommen und hat sich dann in St. Ottilien niedergelassen, um hier eine eigene kleine Gründung zu machen mit einer Handvoll von jungen Männern und kurz danach auch einigen jungen Frauen. Und daraus sind dann relativ schnell große Klöster entstanden, die ganz stark auf die Mission konzentriert waren. Zunächst vor allem in Ostafrika, das war damals eine deutsche Kolonie. Da gab es dann auch etwas politische Unterstützung für diese Arbeit und daraus sind die Missionsbenediktiner von St. Ottilien entstanden.
In der Anmoderation habe ich schon einige Themenfelder erwähnt, aber welche sind die Hauptwirkungsfelder von St. Ottilien?
Also wir sind ja eine Kongregation mit 20 Klöstern weltweit, 20 selbstständigen Klöstern, dazu dann noch kleinere Häuser, insgesamt rund 56 Niederlassungen oder Häuser auf der ganzen Welt. Und die wirken in ganz unterschiedlichen Feldern. Wir haben in einigen Gegenden noch echte Erstmission. Also wir sind zum Beispiel in Nordkenia bei einem halbnomadischen Volk, wo diese Ältesten des Volkes uns gebeten haben, eine Mission zu eröffnen vor 15 Jahren. Und wir sind dort wirklich dabei, das Evangelium zu verkünden und Menschen zum ersten Mal zu taufen. Anderswo, da wo wir schon lange tätig sind, da betreuen wir zum Teil noch Pfarreien, die aus den alten Missionsstationen erwachsen sind. Da gibt es Schulen, da gibt es Krankenhäuser. Wir sind sehr stark auch in der Bildungsarbeit, Gästehäuser, Exerzitien. Und wir haben in den großen Städten, da wo wir sind, zum Beispiel in Nairobi, auch so Straßenkinder-Apostolate, wirklich Arbeit, die so ganz auf dieser sozialen Ebene ansetzt, bei den schwierigen Verhältnissen, bei den ganz armen Menschen. Das heißt, es ist eine ganz große Vielfalt. Wir tun eigentlich fast alles, was möglich ist, solange man in Gemeinschaft lebt. Denn als Benediktiner wollen wir immer im Kloster grundsätzlich unsere Basis haben, an eine Gemeinschaft gebunden sein. Und alles, was man damit verknüpfen kann, dazu sind wir eigentlich bereit.
Es gibt auch bei euch eine Art Liebeswerk. Was versteht man darunter, Abt Jeremias?
Ja, das ist ein lustiger Ausdruck. Der stammt eigentlich aus einem Paulusbrief, wo er vom Werk der Liebe spricht. Das war die Geldsammlung, die er gemacht hat in den Gemeinden für die Jerusalemer Gemeinde. Das Liebeswerk von St. Ottilien ist ein Messopferbund. Das heißt, das sind Mitglieder, ich glaube, das sind ungefähr 70.000 Mitglieder auf der ganzen Welt, die jedes Jahr einen kleinen Beitrag machen, um die Arbeit von St. Ottilien zu unterstützen. Und für alle Mitglieder wird jeden Tag die Heilige Messe hier in St. Ottilien gefeiert. Wir haben ja unser Konventamt, also da, wo die Klostergemeinschaft zusammenkommt, jeden Morgen. Und da ist immer die Hauptintention dieser Messfeier, sind tatsächlich die Anliegen aller Mitglieder des Liebeswerkes.
Wie kann man beitreten diesem Liebeswerk?
Da muss man eigentlich nur nachschauen. Also das findet man im Internet. Da, diesen kleinen Jahresbeitrag, ich glaube, das sind zurzeit 5 Euro oder 8 Euro oder so ein Betrag in dieser Größenordnung, den überweisen und den Namen klar auf den Überweisungsträger schreiben, dann wird man eingeschrieben in das Liebeswerk.
Da sind Sie auch sehr innovativ im Sinne eines spannenden Energieprojektes. Können Sie etwas darüber berichten, Abt Jeremias?
Also das haben wir hier in St. Ottilien, wobei wir in den letzten Jahren auch überall in unseren Klöstern, auch in Übersee, ganz stark dran sind, erneuerbare Energien einzusetzen. Gerade auch die Abtei Uznach in der Schweiz, die engagiert sich da sehr, sehr stark. Bei uns hier in St. Ottilien waren wir etwas Vorreiter. Wir haben vor rund 15 Jahren begonnen, unser ganzes großes Areal. St. Ottilien, müssen Sie sich vorstellen, das Kloster ist wie ein großes Dorf mit vielen Gebäuden über eine ganz große Fläche verteilt. Und wir haben begonnen, die ganze Energieversorgung zu zentralisieren, alles zusammenzuschließen, haben dann begonnen, eine Holzschnitzelanlage dazu zu bauen, weil wir auch eigenen Wald haben, um unser Holz zu verbrennen, haben dann noch eine Biogasanlage dazugefügt. Wir haben hier etwa knapp 400 Rinder und die Gülle von diesen Rindern und auch anderes wird verwendet, um mit Biogas Energie zu erzeugen. Und dadurch sind wir praktisch energiemäßig autark geworden und liefern inzwischen auch Energie an unser Stromnetz hier in der Region. Und für uns war das sehr wichtig. Das hat sich auch, muss sagen, das hat sich auch rentiert. Wir haben früher sehr hohe Energiekosten gehabt und inzwischen ist eben die Energie bei uns auf der Einnahmeseite des Klosters. Wir heizen damit unsere Schule, unser großes Bildungshaus, unsere Werkstätten, unser Kloster. Wir sind hier 90 Mönche, das sind wirklich große Gebäude. Ein kleines Schwimmbad, das zur Schule gehört, die Gewächshäuser. All das wird geheizt mit der Abwärme aus dieser Stromerzeugung, die hier vor Ort stattfindet. Das ist also ein sehr schönes integriertes Energiekonzept.
Dann sind Sie, Abt Jeremias, für 24 Länder verantwortlich. Welche Hauptprojekte sind gegenwärtig aktuell?
Also was bei uns, abgesehen davon, dass wir uns natürlich auch mit Covid beschäftigen müssen, wie bereiten wir unsere Gemeinschaften vor, wie helfen wir denen, die ökonomisch da auch beeinträchtigt worden sind, an richtigen Aufbrüchen, neuen Dingen, würde ich zuallererst nennen, wir sind seit 12 Jahren in Kuba tätig. Das ist eine kleine Gemeinschaft. Kuba ist ein sehr interessantes, aber auch heikles Pflaster. Wir konnten uns dort aber eigentlich recht gut etablieren. Die ganzen Lebensumstände sind sehr, sehr einfach, primitiv. Die Mitbrüder leben zurzeit noch in Containern auf dem Feld. Wir wollen dort eine Landwirtschaft aufbauen, weil Nahrungsmittel in Kuba ein großes Thema sind. Und wir sind jetzt gerade dabei, ein Kloster zu bauen. Wir haben jetzt die Pläne fertig. Wir sind gerade dabei, die Gelder aufzutreiben, damit wir für diese Mitbrüder, die dort leben, die kommen aus verschiedenen Ländern, aber es sind auch schon Kubaner dabei, dass wir denen ein ordentliches Kloster bieten können, bauen können, sodass auch die Kubaner sehen, wie Benediktiner richtig zusammenleben, wie der feierliche Gottesdienst im Mittelpunkt des Tages steht, aber wie auch ernsthaft gearbeitet wird. Das wird besser sichtbar, wenn man in einem richtigen Kloster lebt. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Und ein anderer Schwerpunkt, der mich selber jetzt seit Jahren beschäftigt, ist Ägypten. In Ägypten sind tatsächlich junge Männer, junge Katholiken auf uns zugekommen und haben gesagt, schaut mal, hier bei unseren orthodoxen Brüdern in Ägypten, da sind die Klöster ganz entscheidend, die sind das Rückgrat der Kirche. Und wir ägyptischen Katholiken, wir haben überhaupt keine Mönchsklöster, es gibt kein einziges im ganzen Land. Könnt ihr Missionsbenediktiner uns da helfen? Und wir haben dann begonnen, vor 5 Jahren in Ägypten ein Kloster zu gründen mit einer Gruppe von jungen Männern, mit 2 von unseren Mitbrüdern, die aus Kenia gekommen sind, einige deutsche Mönche betreuen das, begleiten diese Gründung. Und wir sind dort hineingegangen in die sogenannte koptisch-katholische Kirche. Das ist der Teil der katholischen Kirche, der die Liturgie ungefähr so feiert, wie sie auch in der orthodoxen Kirche gefeiert wird. Und die christliche Landbevölkerung, die ist ganz verankert in dieser koptischen Kirche. Und wir haben uns da hineinbegeben. Und das ist für uns ein ganz großes Abenteuer geworden. Wir lernen da ganz viel Neues, auch über diesen ostkirchlichen Weg des Betens, des Lebens. Und wir werden unglaublich positiv aufgenommen von den Bischöfen dort, von den Gläubigen. Und diese Gründung entwickelt sich zurzeit sehr fast rasant. Wir haben einen ersten Mitbruder jetzt schon mit ewigen Gelübden, andere, die in der Ausbildung sind. Und da sind wir zurzeit ganz stark dabei, diese Gründung gut weiterzuführen, damit die allmählich in Richtung Selbstständigkeit sich bewegen kann.
Dann habe ich etwas gelesen, Tansania, dass es auch am Wachsen ist.
Ja, Tansania war unser allererstes Land, unsere erste große Liebe, wenn man so sagen will, für uns Missionsbenediktiner. Wir haben ja hier in Bayern begonnen, aber schon 3 Jahre nach der Gründung ist eine erste Gruppe nach Tansania ausgereist. Es gab dann auch viele Rückschläge, es gab Martyrien, ein Auf und Ab. Aber wir haben wirklich im südlichen Tansania eigentlich die Kirche aufgebaut, viele Diözesen gegründet. Und aus unseren alten Missionszentren sind später Abteien geworden. Wir haben heute 4 Abteien in Tansania. Die haben so zwischen 30 und 100 Mitbrüdern, diese Abteien. Das sind richtig große Klöster und die sind sehr vital. Da ist ganz viel Energie da. Die haben guten Nachwuchs jedes Jahr. Die bemühen sich jetzt auch, den gut auszubilden. Ganz viele Aktivitäten. Wir betreiben da große Krankenhäuser, Exerzitienhäuser. Und die Mitbrüder kommen ständig mit neuen Ideen, Dinge, die sie auch noch beginnen wollen. Sie trauen sich jetzt zum ersten Mal auch von dort aus selber ins Ausland zu gehen. Also von dort aus wieder in die Nachbarländer, um dort neue Gründungen zu machen. Und ich spüre da ganz viel Vitalität momentan in Tansania. Das ist für uns ein großes Geschenk. Unsere Kongregation der Missionsbenediktiner ist zu über 50% in Afrika zu Hause. Also mehr als die Hälfte unserer Mönche sind Afrikaner. Und das ist spannend, kulturell auch gar nicht immer einfach. Aber da haben wir auch wirklich Anteil an dieser großen Lebendigkeit, die man in der Kirche in Afrika zurzeit spüren kann.
Sie sprechen an, nicht immer einfach, verschiedene Kulturen prallen aufeinander zu. Was ist nicht einfach, Abt Jeremias?
Also ich kann ein paar Beispiele erwähnen, zum Beispiel die Art und Weise, wie Leitung ausgeübt wird. Wir haben bei uns in Mitteleuropa schon ein ziemlich eingespieltes System, die Rolle, die der Abt hat, wie er sich auf die Gemeinschaft stützt, wo er auf die Gemeinschaft hören muss, wo er auch mal dann wieder auch selber entscheiden muss. Und das wird in Afrika zum Teil auf der Grundlage der traditionellen Kultur dort ganz anders verhandelt. Sowohl, dass es manchmal Obere gibt, die das fast mehr wie so ein Stammeshäuptling ihre Gemeinschaft führen und das auch akzeptiert wird von den Mitbrüdern. Und anderswo, wo fast alle Entscheidungen der Gemeinschaft übergeben werden, wo der Abt selbst seine Personalentscheidung, die er nach unserer Auffassung wirklich selber treffen muss, wer wird mein Verwalter hier zum Beispiel, wo der Abt sagt, ach, den lasse ich wählen von den Brüdern. Und wo wir immer wieder sagen müssen, jetzt müssen wir mal schauen, was sagt denn die Regel vom heiligen Benedikt? Was ist wirklich die Rolle, die ein benediktinischer Oberer hier haben sollte? Und auch das Verhältnis zu den Familien ist oft sehr unterschiedlich. Bei uns hier in Europa sind ja die Familienbande nicht mehr so intensiv. Und die jungen Männer, die zu uns kommen, die haben sich auch relativ bald da frei geschwommen. Also die haben in einer guten, die können ziemlich gut, wie wir finden, Distanz und Nähe zu ihrer Familie leben, auch im Kloster. Und in Afrika spüren wir oft, wie ein junger Mitbruder noch ganz stark auch von seiner Familie getragen wird. Aber andererseits, wie die Familie dann auch erwartet, du bist jetzt im Kloster, wenn wir Probleme haben, musst du aber auch für uns sorgen. Und da gibt es dann manchmal sowas wie Loyalitätskonflikte. Und das müssen wir auch gut lösen, sodass das in die dortige Kultur passt und gleichzeitig aber auch unsere benediktinische Tradition respektiert, wo wir eben sagen, wir haben Besitzlosigkeit, wir leben in der Gemeinschaft, was wir erarbeiten, ist eben nicht für unsere Verwandten, sondern ist für uns selber. Und da das immer zu vermitteln und das gut hinzubekommen, ist gar nicht so einfach und ist eine spannende Aufgabe. Wobei, was mir sehr gut gefällt, wir haben jetzt eine Reihe von jungen afrikanischen Oberen in Tansania, die sehr, sehr klug an diese Fragen rangehen, auch mit Klarheit, auch kraftvoll, sodass ich da auch sehe, dass da echter Gestaltungswille da ist, um echtes Benediktinertum zu verwirklichen, das gleichzeitig auch ernsthaft afrikanisch ist.
Wie sehen Sie den Nachwuchs in Kuba, wie Sie jetzt erwähnt haben, Ägypten und Tansania?
Ja, in Tansania haben wir wirklich gut besuchte Noviziate, jedes Jahr in allen diesen Abteien eine ganze Reihe von jungen Männern, die da kommen. Unsere Ausbildung dauert ja hier bei uns in Europa mindestens 5 Jahre. In Afrika sind oft die Zeit noch etwas länger. Da klärt sich vieles, da kann wirklich auch geformt werden. Da wird aber oft auch klar, der Mann hatte falsche Vorstellungen oder der ist letztlich nicht in der Lage für diese Lebensform. Das sortiert sich dann im Laufe der Zeit gut aus. In Ägypten sind wir jetzt sehr erfreut, weil das eine kleine Kirche ist, die katholische Kirche in Ägypten. Das sind vielleicht 250.000 Katholiken. Aber wir haben jetzt eine ganze Reihe von jungen Männern, die sich wirklich für unser Leben interessieren. Das ist für uns eine echte Ermutigung. Nur dadurch kann auch so eine Gründung leben. In Kuba ist es viel schwieriger. Wir haben einige Kubaner gehabt, die bei uns eingetreten sind. Einige, die dann aber auch wieder weitergezogen sind. Und wir haben einen, der ist schon Mönch mit ewigen Gelübden, Bruder Sebastian. Und wir hoffen, dass wir jetzt, wenn wir ins neue Kloster einziehen können, dann auch wieder ein richtiges Noviziat eröffnen können und dann auch wieder einige Kubaner haben. Aber Kuba ist kein Land mit riesigen Berufungszahlen. Da muss man sich gleich darauf einstellen. Da wird es, denke ich, auch immer wieder junge Benediktiner geben, aber keine Riesenzahlen. Da wird kein Kloster entstehen mit 100 Mönchen.
Abt Jeremias Schröder, ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Haben Sie einen Wunsch?
Schauen Sie doch mal, ob Sie die Titelmelodie des Filmes Mission finden. Das war ein Film, der mich fasziniert hat, ich glaube in den späten 80er Jahren, über die Missionsarbeit der Jesuiten in Paraguay im 18. Jahrhundert. Jeremy Irons hat da mitgespielt. Das ist eine wunderschöne Melodie und die erinnert mich immer an dieses große, wichtige Missionsthema.
Thank you.
Nach diesem wunderschönen Musikausflug mit dem Lied Mission freue ich mich jetzt auf das weitere Interview mit Abtpräses Jeremias Schröder von St. Ottilien. Er hat uns schon einen sehr guten Einblick vor der Musikpause ermöglicht in das Wirkungsfeld St. Ottilien, unter anderem auch in Ägypten, Tansania und Kuba. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken. Gott traut mir zu, sein Wort in die Welt hinaustragen. Das verblüffte mich einigermaßen, weil ich kein großer Held bin. Das waren Ihre Worte, Abt Jeremias Schröder. Sie haben das Amt als Abtpräses bereits mit 35 Jahren übernommen. Und das ist eine Riesenverantwortung, dass Sie innehaben, für 24 Länder zuständig zu sein und 90 Mönche in St. Ottilien und weltweit 1000 Mönche. Wie sind Sie mit dieser großen Verantwortung umgegangen, Abt Jeremias?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, ich war damals furchtlos naiv. Das heißt, als diese Wahl auf mich traf, das war nicht so vorhersehbar. Wir hatten eigentlich damals Notker Wolf noch als Erzabt und Präses bei uns in St. Ottilien. Und der hätte noch viele Jahre bei uns sein können als Oberer. Und der wurde dann ziemlich unerwartet zum Abt Primas des ganzen Ordens gewählt in Rom und war damit von heute auf morgen weg. Und dann musste unser Konvent nach ein paar Wochen sich dann zusammensetzen und wählen. Und dann fiel relativ schnell die Wahl auf mich. Das geht ja bei uns Benediktinern immer so, wir werden nicht von oben ernannt, sondern von den eigenen Mitbrüdern gewählt. Und diese Wahl war dann schon auch eine Ermutigung, die hat mich gefreut, weil die ein Zeichen von Vertrauen war. Und obwohl ich die Arbeit des Abtes schon ein bisschen kannte, ich war der Sekretär gewesen, bin ich doch tatsächlich mit einer gewissen, ja, mit einem unbeschwerten Optimismus da hineingegangen. Ich bin gewählt worden damals für eine unbefristete Zeit, also praktisch auf Lebenszeit, was, wenn man 35 Jahre alt ist, schon wirklich eine sehr lange Perspektive ist. Und habe mich dann eben dran gemacht, diese Arbeit zu erfüllen, so gut ich konnte. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich kaum mehr schaffbar ist. Denn damals war das noch so, unser Abt Bräses war zuständig sowohl für die Erzabtei hier, ein großes Kloster, das selber mehrere abhängige Häuser hat, und dann die ganze Kongregation, die auf der Welt verbreitet ist, in diesen 24 Ländern, von denen Sie gesprochen haben. Und das gleichzeitig zu tun, ein großes Kloster zu Hause und dann noch auf die ganze Welt, das war fast mörderisch. Das habe ich nach ein paar Jahren deutlich gespürt, dass ich eigentlich weder der Gemeinschaft hier gerecht werde und dass auch diese weltweite Aufgabe im Grunde noch mehr von mir verlangen würde. Und das haben unsere Äbte dann auch verstanden. Und wir haben das dann vorbereitet, dass wir diese Doppelaufgabe auftrennen können, dass das zwei Aufgaben werden. Eine für die Auslandsaufgabe, die Betreuung der ganzen Kongregation, und eine die Leitung des großen Klosters hier in St. Ottilien. Und seit 2012 ist das getrennt. Seitdem finde ich das wesentlich humaner, wesentlich erträglicher. Und auch mein Nachfolger hier in St. Ottilien, der jetzige Erzabt von St. Ottilien, sagt auch, er kann sich gar nicht vorstellen, wie das früher gewesen ist, als diese beiden Aufgaben in einer Hand waren. Wir sind beide vollauf beschäftigt. Ich selber bin sehr viel unterwegs, wenn nicht jetzt gerade der Virus mich am Reisen hindert, um diesen vielen Gemeinschaften auf der ganzen Welt immer wieder beizustehen. Ich muss die manchmal begleiten, ich leite dort die Wahlen. Alle 5 Jahre machen wir eine Visitation, da schaue ich nach, wie geht es dem Kloster innen und außen, sind die Mönche zufrieden, macht der Abt seine Arbeit gut, klappt die Verwaltung, wird unser Missionsauftrag ernst genommen. Das ist so eine richtig gründliche Revision und all das hält mich wirklich auf Trab, aber es ist eine unglaublich schöne Aufgabe, die mich heute auch noch jeden Tag mit Freude erfüllt, wenn ich morgens ins Büro gehe oder mich auf die Reise mache, dass ich denke, ich darf wieder mit unseren Mitbrüdern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten.
Abt Jeremias, Sie sind für 24 Länder zuständig und rund 9 Monate pro Jahr unterwegs. Wie findet man überhaupt noch Ruhe? Und passt das zur benediktinischen Spiritualität, da Stabilitas ein zentrales Element ist?
Ja, also die Frage nach der Stabilitas, die ist natürlich sehr berechtigt. Und ich bin sicher, der unstabilste Mönch in unserer ganzen Kongregation. Das ist der Dienst, in den ich hineinberufen worden bin, für diese Klöster da zu sein. Und deswegen bin ich tatsächlich ganz häufig in anderen Betten, anderen Klöstern. Wie geht es mir selber damit? Das ist ja die Frage nach der Ruhe, die Sie stellen. Ich bin in den Klöstern, die ich besuche, fühle ich mich oft sehr zu Hause. Es gibt einige Klöster, da habe ich direkt Verantwortung, da bin ich selber also auch zuständig für wichtige Fragen. In denen bin ich öfter, da habe ich immer das gleiche Zimmer. Da wissen die Mitbrüder schon, wenn ich komme vielleicht für eine Woche, ich werde nach 2, 3 Tagen anfangen, wichtige Besprechungen zu haben. Wir machen Gruppensitzungen, wir treffen Entscheidungen. Und da fühle ich mich immer sehr angenommen, da bin ich auch zu Hause. Also in diesen Klöstern habe ich auch wirklich ein Gefühl der echten Verbundenheit durch die Verantwortung, die ich dort habe, aber auch durch die Zuneigung, die ich da meistens spüre. Andere Klöster, die nicht so intensiv betreut werden müssen, besuche ich seltener. Das ist dann schon mehr auch ein Besuch, der vielleicht nur alle paar Jahre stattfindet. Das ist dann immer ein Abenteuer, das ist auch sehr schön, aber das ist schon unruhiger für mich. Und ich muss mich tatsächlich anstrengen, immer wieder diese Zeiten zu finden, wo ich mal still länger an einem Platz bin, entweder hier in St. Ottilien oder auch in einigen dieser anderen Klöster, um da wirklich richtig wieder einzutauchen in diesen Rhythmus der Benediktiner, diesen Alltagsrhythmus, der sich ja dadurch auszeichnet, dass er so regelmäßig ist, eben nicht so aufgeregt, nicht so unterbrochen. Morgens das morgendliche Psalmengebet, die gemeinsame Messfeier, die Mittagshore, die Mahlzeiten im Schweigen, dass das auch wieder für mich stattfindet und ich das gut ertrage. Aber da tanke ich dann auch wieder Kraft. Das merke ich richtig, wenn so eine Zeit ist. Morgen zum Beispiel werde ich in ein Kloster in Tirol aufbrechen und ich werde jetzt die ganzen Feiertage von Weihnachten bis Neujahr dort verbringen. Und da hoffe ich, dass das auch so eine Zeit wird, die eher still ist und wo ich wieder ganz im regulären klösterlichen Alltagsleben drin bin.
Sie erwähnten, es gibt Klöster, da fühlen Sie sich wie zu Hause. Welche Orte sind das, wenn ich fragen darf, Abt Jeremias?
Ich bin direkt zuständig für unser Kloster in Kuba und bin auch direkt zuständig für unser Kloster in Ägypten. Das sind 2 von diesen Orten. Ein Kloster in Indien, dem ist auch noch mir direkt unterstellt. Und das sind Klöster, die ich sehr regelmäßig besuche. Es ist ein bisschen schwieriger geworden jetzt durch den Virus, aber vorher wirklich jedes Jahr war ich zum Teil mehrfach in diesen Klöstern, um da mit denen gemeinsam den Aufbau zu leiten. Und außerdem bin ich zuständig für 2 Studentenhäuser, Studienhäuser, wo junge Mönche an Universitäten studieren und dort zusammenleben klösterlich. Die besuche ich auch regelmäßig. Da bin ich erstens im Austausch mit der Jugend, mit der Zukunft unserer Kongregation, kann denen oft auch noch ein bisschen Input geben, also denen Hintergrund geben für die Art, wie wir leben und da weiterhelfen. Da fühle ich mich auch immer sehr wohl und zu Hause.
Sicher könnten Sie schon ein Buch über Ihre Erlebnisse, Erfahrungen auf den Reisen schreiben. Welches schönste Erlebnis würden Sie hier niederschreiben?
Das ist eine schöne Frage. Also ich muss sagen, jetzt ein Erlebnis, das für mich immer noch heraussticht nach etlichen Jahren, das war einmal, als wir in Ägypten begonnen haben, da hatten wir schon ein kleines Haus vorübergehend in der Hauptstadt erworben. Uns war aber klar, dass ein Kloster muss eigentlich auf dem Land liegen. Und wir haben dann einen Bauernhof gekauft, einen kleinen Bauernhof auf dem Land, um dort unser Kloster anzusiedeln. Und um ehrlich zu sein, da hatte ich die Hausaufgaben etwas unvollständig gemacht. Wir waren uns ganz sicher, dass wir immer noch in dem Gebiet des Bischofs sind, der uns ursprünglich eingeladen hatte. Und ich habe dann erst im Nachhinein durch einen Zufall bemerkt, dass wir schon im Gebiet eines anderen Bischofs waren, der noch überhaupt nichts von uns wusste. Und wir haben den Bischof dann erst mal besucht, inkognito, und um erst mal ein Gefühl für ihn zu kriegen. Und das war dann ganz eigenartig, weil er so gutwillig war, dass er auch die kleinen Andeutungen, die wir schon gemacht haben, nicht verstanden hat, dass wir jetzt als Ordensleute schon in seiner Diözese sind. Und ich war dann fast ein bisschen verzweifelt. Ich habe dann um Rat gefragt, auch in einem anderen Bistum, wie soll ich mit dem Bischof dort umgehen? Da hat mir einer gesagt, geh einfach hin. Der Bischof ist ein grundguter Mensch, geh einfach hin, erzähl ihm, was passiert ist. Und dann bin ich da wieder hingefahren, habe mit diesem schon sehr alten Bischof, der zum Glück Italienisch sprach, habe ihm das alles erzählt. Sag, jetzt bin ich schon wieder da. Sie erinnern sich, vor ein paar Tagen waren wir inkognito hier, jetzt komme ich hier als Abt zu Ihnen und ich muss Ihnen was erzählen. Wir haben aus Versehen eine Gründung in Ihrer Diözese gemacht, ohne Erlaubnis von Ihnen zu bekommen. Und der Bischof hat in die Hände geklatscht und gesagt, das ist ja wunderbar, meine Gebete sind erhört worden, ich wollte immer schon ein Kloster haben, und hat innerhalb von 10 Minuten hat er ein Stück Papier herausgezogen, die schriftlich dort eine Erlaubnis gegeben, seinen großen Stempel drauf gemacht, und wir sind wirklich aus diesem Haus herausgekommen, nach einer Stunde mit allen unseren Bitten erfüllt, und diesen Fehler, den ich begangen hatte, der war einfach weggewischt, weil der Bischof sich so gefreut hat, dass da die Mönche gekommen sind und in seine Diözese ein Kloster hineingestiftet haben. Das war für mich so ein großes Geschenk und so ein schönes Erlebnis. Wir mussten auch alle so lachen drüber, der Bischof selber und wir. Ich war mit einem ägyptischen Mitbruder dort. Ich muss sagen, ist bis heute das schönste Erlebnis eigentlich, an das ich mich erinnern kann.
Da kann man nur noch sagen, gepriesen sei der Herr, Halleluja. Sehr schön.
In der Theologie gibt es ja den Begriff von der Felix Culpa, von der glücklichen Schuld. Und ich glaube, dass dieser sonderbare Anfang dort auch ein besonders herzliches Verhältnis mit diesem Bischof und auch dieser Diözese dann erzeugt hat. Und das hat uns bis heute sehr geholfen bei der Gründung.
Im Gegenzug gibt es wahrscheinlich auch weniger schöne Erlebnisse. Können Sie hier ein Beispiel machen, Abt Jeremias?
Ja, weniger schön. Was mich in den letzten Jahren wirklich bedrückt hat, ist nicht so sehr ein Erlebnis, aber einfach etwas, das ich beobachten musste. Wir sind seit über 20 Jahren auch wieder in China aktiv. Wir hatten früher schon eine Mission in China. Wir haben dort eine Diözese gegründet und eine Abtei. Und nach den Lockerungen, nach dem Tod von Mao Zedong, konnten wir allmählich wieder anknüpfen an unsere alte China-Geschichte und schließlich dort auch wieder eine Gründung machen mit einigen chinesischen Mitbrüdern. Und wir waren lange ziemlich optimistisch, dass wir auch mit den chinesischen Verhältnissen, sogar mit der Regierung, mit der chinesischen Kirche uns gut arrangieren können, dass unsere Form des benediktinischen Mönchtums dort auch akzeptiert wird. Das wird sie auch. Also wir merken, wie wir von der Diözese mitgetragen werden und von den Gläubigen. Aber die politische Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre, wo sich so viel verhärtet hat in China, wo die Fronten wieder aufgezogen worden sind, wo die Regierung ganz klar eine antikirchliche, antichristliche Politik macht, Das ist für mich so schmerzlich, weil ich wirklich schöne Hoffnungen hatte für das, was wir in China erreichen können, was unsere Mitbrüder dort auch aufbauen können. Und momentan muss ich sehen, wenn wir überleben können, ist es schon viel. Die Mitbrüder sind dort, der Alltag funktioniert noch. Es ist überhaupt nicht möglich, irgendwas Neues zu entwickeln. Und auch der Alltag ist ziemlich stark gegängelt. Und das schmerzt mich einfach, weil ich denke, China ist ein riesiges Land, fast 1,5 Milliarden Menschen. Und da ist so viel, ja, auch Bedarf, fast Sehnsucht nach dem Wort des Evangeliums. Und wir könnten wahrscheinlich viel mehr tun, aber die Umstände haben es für uns so schwer gemacht. Ich sehe da so viel nicht erfüllte Möglichkeit und das tut mir wirklich weh.
Sie haben viel Verantwortung, viele Aufgaben. Wie gestalten Sie Ihre Freizeit, also der Ausgleich, und wo holen Sie wieder Kraft?
Ja, das ist eine schöne, sehr persönliche Frage. Für mich, wenn ich ein paar freie Stunden habe, was ich sehr gern tue, ist lesen. So richtig große, dicke Bücher. Da sitze ich dann auch oft monatelang dran, weil so viel Freizeit habe ich gar nicht. Das merke ich dann schon, wie, wenn dann irgendwann mal 2, 3 freie Tage sind, wie ich mich wirklich hinsetzen kann und wieder da kräftig durchlesen. Das freut mich einfach. Das ist für mich immer ein Eintauchen in eine andere Welt. Also Lesen ist für mich, da entstehen immer gleich innere Welten, ganz viele Bilder für mich, und das ist sehr, sehr schön. Ich nehme es ziemlich ernst, dass ich regelmäßig Exerzitien mache. Ich habe erst recht spät in meinem Leben die Exerzitienpraxis der Jesuiten kennengelernt, die ignatianischen Exerzitien, und die sind für mich ein großes Geschenk geworden. Das ist, wenn Sie nach Stärkung fragen, das ist sicher die größte Stärkung, die ich erfahre, dass ich mir jedes Jahr oder wenigstens jedes zweite Jahr wirklich so eine Exerzitienzeit gönne, unter der Anleitung meistens eines Jesuitenpaters, um mich da innerlich wieder ganz auf Gott auszurichten. Mhm. Und dann gehe ich gern spazieren. Also auch wenn ich Urlaub machen kann, da ist mir gar nicht so wichtig, wo ich hinfahre, sondern nur, dass es ein Ort ist, wo ich ganz viel spazieren gehen kann. Also lange Spaziergänge, viele Stunden, Da fühle ich mich sehr wohl dabei und dann geht es mir auch gut.
Abt Jeremias, wir sind langsam am Ende vom Interview, aber was vielleicht noch spannend wäre, wie sind Sie ins Kloster gekommen? Und wer ist überhaupt Abt Präses Jeremias Schröder?
Wer ich bin, das kann ich Ihnen heute, glaube ich, nicht verraten. Aber ich kann Ihnen erzählen, wie ich ins Kloster gekommen bin. Ich komme aus einer Familie, die war nicht fanatisch katholisch. Also wir waren einfach so ganz normale Durchschnittskatholiken, Messbesuch eher lau. Und ich bin dann schon in meiner Jugend, ist das für mich immer wichtiger geworden. Ich war dann in der katholischen Jugend hier bei uns im Allgäu. Und habe da auch erste Begegnungen gehabt. Ich war dann in Taizé als Schüler noch. Taizé hat mich stark beeindruckt, die Art und Weise, wie dort Liturgie gepflegt wurde. Und ich habe mich dann jahrelang wirklich immer mit der Frage herumgeplagt, wie möchte ich denn leben? Möchte ich eine Familie haben? Oder ist nicht eigentlich diese Art von Gemeinschaftsleben, die ich zum ersten Mal so in Taizé erlebt hatte, das, was ich suche? Und bin dann, man sagt zufällig, aber ich muss es wohl Fügung nennen, bin dann über die Missionsbenediktiner hier in St. Ottilien gestolpert und habe dort all das entdeckt, was ich eigentlich von meinem Leben wollte. Gemeinschaftsleben geprägt, auch mit einer gewissen Feierlichkeit im Beten, in der Liturgie. Ein Dienst für die Menschen in Übersee. Ich hatte früher überlegt, vielleicht Entwicklungshelfer zu werden. Und auch ein sehr naturverbundenes Leben. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft, die mit Landwirtschaft lebt, von der Landwirtschaft. Das hat mich alles sehr beeindruckt. Und dann habe ich mit 19 Jahren beschlossen, dass ich das wenigstens ausprobieren muss und bin hier eingetreten. Damals schon auch mit dem Bewusstsein, dass das mit 19 Jahren schon ein großes Risiko auch ist und dass ich noch sehr jung bin und vielleicht auch noch einen Fehler mache, aber dann auch mit dem Gefühl, ich muss es auf jeden Fall probieren. Ich würde mir das ganze Leben Vorwürfe machen, wenn ich das nicht probiere. Und wenn es nicht passt, das wird sich ja dann zeigen. Und dann hat es vom ersten Tag gepasst. Also ich war wirklich, glaube ich, von Anfang an ein sehr glücklicher junger Mönch hier und habe dann auch all die Jahre danach nie bereut, ins Kloster gegangen zu sein. Und bis heute stehe ich dazu und denke, das war das große Geschenk meines Lebens, dass ich hier eintreten durfte und hier Missionsbenediktiner geworden bin.
Abt Jeremias, möchten Sie ein Abschlusswort noch an die Zuhörerschaft richten?
Ja, Sie haben es ja gemerkt, es geht bei mir schon sehr stark. Also ich bin Vollblut-Benediktiner, wirklich. Und gleichzeitig aber auch Missionar. Ich durfte nie selber länger in der Mission arbeiten, aber ich habe Verantwortung für viele missionarische Tätigkeit. Und ich denke mir immer wieder, wir sind in Europa zurzeit in einer Phase, wo wir so sehr auf unseren Nabel schauen, auf die Probleme, die wir haben, die auch real da sind. Ich will da nichts kleinreden, auch bei uns in der katholischen Kirche. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind gerufen, von Jesus sein Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Und wenn wir uns das vor Augen stellen, dann gibt uns das einerseits die Kraft, auch unsere alltäglichen Sorgen und Nöte anzugehen, im Blick darauf, dass doch noch was viel größer für uns eigentlich da ist, zu dem wir berufen sind und dass wir das nicht vergessen dürfen. Das ist eigentlich die Quelle von Lebendigkeit, die wir haben, diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und das möchte ich eigentlich allen ans Herz legen, die manchmal so etwas depressiv nur noch auf die eigenen Nöte und den schwachen Kirchbesuch und dergleichen schauen. Entdecken wir immer wieder den Kern unseres Glaubens, der uns wirklich drängt, da auch was weiterzugeben. Global, international, aber auch bei uns im Dorf, in der Gemeinde.
Herzlichen Dank, Abt Jeremias. Vielleicht können Sie noch einige Ergänzungen machen, wie man euch findet. Und ihr seid, glaube ich, auch auf den sozialen Medien omnipräsent.
Ja, wenn Sie Ottilien suchen, Ottilien mit Doppel-T, dann finden Sie ziemlich viel. Es gibt hier das Kloster in St. Ottilien. Das finden Sie unter erzabtei.de. Aber es gibt auch unsere ganze Kongregation, die Missionsbenediktiner von St. Ottilien weltweit. Da finden Sie eine erste Orientierung auf ottilien.org, ottilien.org, oder auf Facebook, The Missionary Benedictines, die Missionsbenediktiner. Da tun wir auf Deutsch und auf Englisch regelmäßig berichten über Neuigkeiten. Das gibt es bei uns in der Kongregation.
Sehr schön. Und die Gottesdienste werden auch regelmäßig übertragen über Livestream?
Ja, das ist bei uns eine ganz alte Tradition. Wir waren das erste Kloster in Deutschland, das begonnen hat, das Stundengebet regelmäßig zu übertragen, anfangs nur mit Audio. Und gerade rechtzeitig zum Beginn der Pandemie hatten wir umgestellt auf Video. Und das war dann natürlich ein großes Geschenk für ganz viele Menschen, die nicht mehr kommen konnten oder die auch daheim oft sich sehr allein gefühlt haben, dass sie da mit uns feiern können. Das finden Sie auf erzabtei.de. Da gibt es einen eigenen Abschnitt, Erzabtei Live. Und da kann unser ganzes Stundengebet und da können auch unsere Messfeiern mitverfolgt werden. Und auch wenn man nicht zur gleichen Zeit frei ist, kann man immer die letzte Gebetszeit dort nochmal anschauen, anhören und mitbeten.
Herzlichen Dank für das wunderbare Interview mit Ihnen, Abt Jeremias Schröder, und Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach allen Mönchen weltweit, der Benediktiner, alles Gute und reicher Gottes Segen. Herzlichen Dank.
Ich bin ganz dankbar, dass ich heute zu Ihnen sprechen durfte, liebe Frau Marti. Sie haben mich eingeladen, über das zu sprechen, was wirklich mein Lebenselixier ist, unsere weltweite Sendung. Und deswegen hat es bei mir auch gesprudelt. Ich bin auch ganz dankbar den Zuhörern, die heute in Gloria sich das anhören wollten und die dadurch vielleicht ein bisschen mehr kennengelernt haben, wer die Missionsbenediktiner von St. Ottilien sind. Ihnen allen wünsche ich einfach gottesreichen Segen für Ihren Alltag, für das Glaubensleben und auch für die Chance, immer wieder irgendwo etwas weiterzugeben von unserem Glauben, von dem, was uns Licht und Wärme gibt und Zuversicht.
Herzlichen Dank, Abt Jeremias. Würden Sie uns abschließend Segen spenden?
Oh, das mache ich sehr gern, liebe Frau Marti, Ihnen und allen Zuhörern von Radio Gloria. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und bewahre euch auf allen euren Wegen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Ja, danke schön und vergelt's Gott, wie wir im Kloster sagen.
Danke Ihnen. Das war die Sendung mit Abt Jeremias Schröder von St. Ottilien. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD im Studio in Waldeck bestellen. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass St. Ottilien sehr präsent ist in den sozialen Medien und vor allem auch immer wieder die Gottesdienste und die Stundengebete über Livestream veröffentlichen. Und ich möchte Sie auch einladen, die Internetseite zu besuchen und vor allem das Projekt Liebeswerk, was vielleicht für Sie auch eine schöne Idee sein könnte. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen, seien Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.